Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir haben heute im Programm das neue Buch von Philipp Schönthaler, die Essays Frauen lesen anders von Ruth Klüger, die neu aufgelegt worden sind. Doch zuerst geht es um einen Roman, den Marisa Bodrosic veröffentlicht hat. Er trägt den schönen Titel »Das Herzflorett«. Am Mikrofon ist Nora Karches. Marisa Bodrosic ist 1973 in Jugoslawien zur Welt gekommen und lebt heute in Berlin. Sie schreibt Gedichte, Romane, Erzählungen und Essays. Viele ihrer Werke speisen sich aus autobiografischem Material. Auch in dem neuen Roman von Marisa Bodrosic ist das der Fall. Sein Titel lautet »Das Herzflorett« und darin erzählt sie noch einmal die Geschichte ihrer Kindheit und Jugend. Julia Schröder.
Diese Geschichte vom Mädchen, das 1983 mit 10 Jahren aus dem schon bröckelnden Jugoslawien in ein Dorf im Taunus kommt, sich in die deutsche Sprache verliebt und in den Büchern Rettung findet, ihre eigene Geschichte, hat Marisa Bodrosic immer wieder geschrieben. In ihren autobiografischen Romanen und Erzählungen ist das Gedächtnis dieses Mädchens der Ort, in dem sich Schicksale aus dem Hinterland Dalmatiens kreuzen. Verlust und Wiedergewinnung von Heimat und Erinnerung, die Selbstvergewisserung mit den Mitteln einer eigenen Sprache, in der die Stimmen aus den Büchern widerhallen, stehen auch im Zentrum ihres jüngsten Romans »Das Herzflorett«. Er erzählt von Pepsi, einem Mädchen, das sich zu Beginn des Buchs nichts sehnlicher wünscht, als mit den jüngeren Geschwistern und den Eltern, die in Deutschland ihr Geld verdienen, endlich zusammenleben zu dürfen.
Sie will weg von den Verwandten, bei denen sie in der träumerischen Herzegowina wie ein Waisenkind behandelt wird und nie genug zu essen bekommt, manchmal gar nichts. Dann will sie auch weg vom Hof des Großvaters. Aus dem dalmatinischen Süden in den europäischen Norden will sie gehen und sich endlich richtig satt essen an etwas Köstlichem. Sie hält das Leben mit ihren weit entfernten Eltern für etwas Wertvolles. Die beiden wohnen in Hessen, einer Gegend im Norden, so haben sie es ihr erzählt.
Aber als der Wunsch Wirklichkeit wird, löst das Leben im Norden diese Sehnsucht nicht ein. Vielmehr wird dort die Erinnerung an das Leben im Süden, den Mandelbaum vorm Haus des Großvaters, den Duft der Kräuter und die synästhetisch erfahrene Natur zum Quell eines Heimwehs, das die temporäre Rückkehr für die Sommerurlaube nicht stillen wird. Pepsi und ihre Geschwister finden sich wieder bei Eltern, die diese Kinder nur während weniger Wochen im Jahr erlebt haben. Die mit Sperrmüllfunden möblierte Wohnung der Familie ist erfüllt von Zigarettenrauch und Schnapsgeruch des Vaters, von Schimpf- und Klagetiraden der Mutter, die sich auf ungezählten Putzstellen die Finger wund arbeitet, und einer tiefschwarzen, gewaltgeprägten Pädagogik. Dem kleinen Sohn ergeht es etwas besser als den beiden Töchtern, die ja nur Mädchen sind und früh mitverdienen müssen. Doch auch er wird mit dem sogenannten Reisspiel traktiert. Bei dem müssen die Kinder auf den ausgestreuten rohen Körnern knien, solange es dem betrunkenen Vater gefällt. Lebensfreude ist nicht vorgesehen. Als Pepsi von ihrer Schulfreundin einen Minirock geliehen bekommt, beschimpft die Mutter das Kind als Hure. Um der Bedeutung des Worts auf die Spur zu kommen, besorgt sich das Mädchen in der Leihbibliothek Emile Zolas Prostituiertenroman »Nana« und liest anschließend alle 20 Bände des Rougon-Macquart-Zyklus. Das Zu-sich-selbst-Finden in Lektüren, die Bibliomanie, wie die Erzählerin es einmal nennt, dieses beliebte Motiv des Entwicklungsromans prägt auch »Das Herzflorett« von Marisa Bodrosic. Bei Pepsi gründet die Bücherlust in einem sehr besonderen Umgang mit der Sprache selbst. Das endlich ergatterte Lexikon arbeitet das Mädchen systematisch durch, fasziniert von den Wortgeschichten, die eine Art mystischer Schau auslösen.
Für Pepsi werden Zeitversetztheit und Zeitgleichheit zu einer alles in ihrer Wahrnehmung bestimmenden Idee, weil sie diese andere und tiefere Zeit, die Zeit unter der Zeit, für sich entdeckt hat. Pepsi sucht nicht, Pepsi findet. Und dieses Finden hat mit dem Lexikon begonnen.
Leider macht gerade die Sprachverliebtheit einige Schwächen des Buchs spürbar, so sehr man sich an Wortschöpfungen wie Herzflorett, Herzmandel oder Herzstahlkäfig erfreuen mag, die sich eben beherzt um die Anti-Kitsch-Konventionen der Moderne nicht scheren. Stilistisch springt der Roman hin und her zwischen Überpoetisierung, zumal von schlimmen Dissoziationserlebnissen, und einer störenden Achtlosigkeit. So wird das Modeadverb zeitgleich überreich verwendet, wo gleichzeitig außerdem oder unterdessen angebracht gewesen wären. Allzu oft rutscht der emphatische Ausdruck des Ausgeliefertseins einer kindlich empfindsamen Seele in psychoanalytische Deutungen der ererbten Traumata der Familie, verliert sich die sprachliche Ekstase in Wortgeklingel. Die Entwicklung vom 10-jährigen Mädchen zur belesenen, mutigen, endlich ausbrechenden jungen Frau von 20 Jahren wird in dieser nachlässig gehandhabten Erzählperspektive zu wenig kenntlich. Zwar macht sich in Pepsis Alltag bei allen Zeitsprüngen eine äußere Chronologie aus Tschernobyl, Rostock-Lichtenhagen und den Jugoslawienkriegen durchaus bemerkbar. Aber je konkreter die zeitgeschichtlichen Wegmarken werden, die Mariza Bodrušić abschreitet, desto weniger gelingt das Ineinander von Außenwelt und Innenwelt. So wird aus einer tief berührenden Geschichte am Ende ein enttäuschendes Buch.
So urteilt Julia Schröder über Mariza Bodrušić Roman Das Herzflorett. Erschienen ist er im Luchterhand Literaturverlag, 288 Seiten, 24 Euro. Philipp Schönthaler, geboren 1976, setzt sich in seinen Texten immer wieder mit der Frage auseinander, wie die Digitalisierung auf die Literatur einwirkt. In seinem neuen Buch, das den rätselhaften Titel »Seiten des Himmels« trägt, erzählt er von berühmten Persönlichkeiten aus der Physik, Mathematik und Raumfahrt. Oliver Pohlmann hat »Seiten des Himmels« gelesen.
In Philipp Schönthalers neuem Roman begegnet man neben alkoholkranken Mondfahrern und dichtenden Nazi-Physikern auch dem seltensten Fisch der Welt, dem Teufelskerpfling. Schönthalers Protagonist lernt das putzige Geschöpf in der Wüste von Nevada kennen. Dort, in einer Höhle mit Thermalwasser, kämpfen knapp 200 dieser Fische gegen das Aussterben. Der Ich-Erzähler sieht aber nicht das Original, sondern dank eines Journalistenkollegen namens Sam die benachbarte Kopie, einen Nachbau der Höhle mit einer kleinen Ersatzpopulation.
Ich weiß nicht, wie lange wir an dem Beckenrand kauerten, auf die statische Oberfläche starrten, darauf warteten, dass die Fische den Pool erneut erleuchteten. Anfangs setzten wir unsere Unterhaltung noch fort. Ich frage mich immer, ob ich hier in die Vergangenheit oder in eine Zukunft blicke, murmelte Sam. Und dann ist da der Punkt, an dem die Zeit stirbt und die pure Gegenwart herrscht. Vielleicht bin ich deshalb so oft hier.
Auch in Seiten des Himmels, so der Titel von Schönthalers neuem, hochambitionierten Roman, geht es ebenso um die Vergangenheit wie um die Zukunft. Und natürlich um das Heute und das Schicksal der Literatur im KI-Zeitalter. Der Held des Romans ist ein namenloser Autor und Journalist Mitte 40. Im Lauf des Romans nimmt er, wie bereits Schönthaler selbst, am Wettlesen in Klagenfurt teil oder residiert als Stipendiat in der Villa Aurora am Pazifik. Er ist besessen von einem Thema, dem der dichtenden Wissenschaftler. Gemeint sind damit bahnbrechende Ingenieure, Physiker oder Informatiker der 1940er und 50er Jahre wie Werner von Braun, Robert Oppenheimer oder Alan Turing, also die Gründerväter unserer technologisierten, digitalisierten Gegenwart. Gemeinsam ist ihnen, dass sie ihre Arbeit in den Dienst des Militärs stellten, sich aber nebenbei auch der Literatur zuwandten. Warum taten sie das? Und was folgt daraus für Wissenschaft und Literatur heute? Die Frage nach dem Warum stellt sich dem Erzähler, seit er zu Beginn des Romans eine Tagung in einem mysteriösen Institut in Nevada besucht. Dort werden angeblich die literarischen Nachlässe dieser Forscher archiviert. Von den Institutsgründern wird salbungsvoll behauptet, die gesammelten Texte zeigten, Zitat, dass die Technologien von morgen aus dem Stoff der Fiktionen von heute gemacht sind. Schönthalers Protagonist hat an dieser Deutung seine Zweifel, spätestens als ihm der Nachlass von Frank Melliner, einem Raketenbauer und Rivalen Werner von Brauns, zugespielt wird. Melliner, 1981 im französischen Exil gestorben, wandte sich zuletzt ganz der Kunst zu.
Aber was heißt das? Lohnt es, an Melliner zu erinnern? Oder kann man ihn mit seiner Entscheidung, die Kunst statt der militärischen Forschung zu wählen, leichtfertig vergessen? Den nachfolgenden Satz kastelte ich ein. Noch immer fällt es leichter, sich eine Existenz des Menschen auf dem Mars vorzustellen, als den bewussten Ausstieg aus einer Technik, die auch in Zukunft für die meisten Menschen nichts als Terror und Tod bedeutet.
Das mysteriöse Institut in der Wüste ist erfunden. Die literarischen Ergüsse besagter Wissenschaftler dagegen gibt es wirklich. Der Ex-Nazi Werner von Braun zum Beispiel beglückte die Welt 1952 mit dem Roman »Das Mars-Projekt«. In Schönthalers hybridem Roman wird jedem dieser Wissenschaftler ein biografisches Porträt gewidmet. Seiten des Himmels liest sich daher über weite Strecken wie ein erzählendes Sachbuch. Für die literarischen Qualitäten sorgt, neben einer immer labyrinthischer erscheinenden Syntax, die Rahmenhandlung, die Suche des Ich-Erzählers nach Erklärungen für die literarischen Seitensprünge. Leider wirkt dieser Erzählstrang mitunter arg konstruiert. Doch feiert er auch einige erstaunliche Höhepunkte. Der Ausflug zum Wettlesen in Klagenfurt etwa ist nicht nur eine schöne Satire auf den Literaturbetrieb. Schönthalers doppelte Überblendung eines verlassenen, geplünderten Frühstücksraums mit der christlichen Himmelfahrt und einem Raketenstart ist ein veritables literarisches Glanzstück. Spätestens hier gerät Schönthalers Erzählerfigur selbst in den Blick, die von diffusen Angstzuständen und depressiven Verstimmungen heimgesucht wird. In der ersten Romanhälfte, wenig mehr als ein Platzhalter, gewinnt der Ich-Erzähler erst spät an Profil, etwa durch seine zunehmend technifizierte Selbstwahrnehmung. Oder durch seine These, die Raumfahrt, also die Abhängigkeit des Lebens von einer künstlichen Umgebung, sei längst zum Modell für unser irdisches Dasein in Zeiten des Klimawandels geworden. Wenn das stimmt, könnte man sagen, der einsame, ums Überleben kämpfende Teufelskärpfling in seiner Höhle, das sind wir.
Oliver Pfohlmann war das über Philipp Schönthaler, Seiten des Himmels. Mattes und Seitz Verlag, 319 Seiten, 25 Euro. Ruth Klüger kennen Sie sicherlich. 1992 hat sie den Bericht »Weiterleben, eine Jugend« veröffentlicht. Das Buch hat sie, die bis dahin als Literaturwissenschaftlerin bekannt war, sozusagen über Nacht als Schriftstellerin berühmt gemacht. Falls Sie das Buch nicht gelesen haben, dann kennen Sie Ruth Klüger möglicherweise, weil sie immer wieder unter anderem im Bundestag über die Opfer des Nationalsozialismus gesprochen hat. Sie selbst war Jahrgang 1931 und ist in jungen Jahren unter anderem nach Theresienstadt und Auschwitz verschleppt worden. Über Ruth Klügers Essay »Frauen lesen anders« habe ich mit Gesa Dahne gesprochen. Sie forscht und lehrt an der Freien Universität Berlin. Zu ihr habe ich gesagt: In unserem Vorgespräch habe ich Ihnen gestanden, in meinem Studium keinen einzigen Text von Ruth Klüger gelesen zu haben. Worauf Sie mir entgegneten, dann haben Sie nicht bei mir studiert. Weshalb sind Ruth Klügers Texte ein derart fester Bestandteil Ihrer Seminarpläne?
Weil die Themen, die ich behandle, nämlich Frauen in der Literatur zum Beispiel, das überschneidet sich in gewisser Weise. Das ist das eine. Und das zweite ist, ihre Autobiografie »Weiterleben, eine Jugend« war ein unvermuteter Erfolg und ist nach wie vor bedeutsam und lässt sich immer wieder neu unter anderen Aspekten lesen. Und insgesamt sind ihre Forschungsgebiete, nämlich Frauen in der Literatur und der literarische Kanon, einschließlich von Männern, da ist sie ganz offen und frei. Das finde ich immer noch eine anregende Frage, wie man das diskutieren kann.
Ja. Diese Texte, die Sie jetzt mit einem neuen Nachwort herausgeben, die sind ja zum ersten Mal erschienen im Jahr 1996. Frauen lesen anders, heißt dieser Band. In diesem Band, da geht es um gesellschaftliche Erwartungen, denen Frauen ausgesetzt sind, auf der einen Seite. Und es geht auf der anderen Seite um den Handlungsspielraum, die Handlungsspielräume, die Frauenfiguren in literarischen Texten geboten werden. Ruth Klüger untersucht dieses Spannungsverhältnis anhand der Texte unter anderem von Heinrich von Kleist, da habe ich mich sehr gefreut. Wenn wir beispielsweise herausgreifen sein Drama Penthesilea, wie argumentiert Ruth Klüger hier?
Hier kann man herausarbeiten, dass die Literaturwissenschaft über lange Jahre, Jahrzehnte, den Text doch sehr affirmativ gelesen hat. Also wie soll man handeln und wie soll man nicht handeln, also nachvollziehen. Und das Ende, den Tod der Penthesilea, im Grunde moralisch, eine Frau benimmt sich nicht, wie eine Frau sich benehmen soll, gelesen wird. Klüger macht das anders. Das Ende ist ja völlig ohne Zweifel. Sie schaut, wieso gibt es den Frauenstaat der Amazonen? Die schützen sich davor, wieder im Krieg vergewaltigt zu werden. Jetzt kommt es zu einem Krieg und nicht nur zu einem politischen, sondern zu einem Krieg der Leidenschaften zwischen Achill und Penthesilea. Und das entwickelt sie auf eine ganz eigene Weise. Nicht nur in diesem Text, auch in anderen Gleichtexten, die sind ja ein Zentrum. Aber das ist das Spannende, dass man hier sehen kann, Klüger liest nicht Texte, was können wir daraus lernen und wie soll die Welt sein, sondern wo lässt die Literatur größere Deutungsspielräume, größere Handlungsspielräume, insbesondere für Frauen zu, im Vergleich zur historischen Wirklichkeit. Das dient ihr dazu, um die Spannungen, die es zwischen intellektueller Welt und sozialer Welt gegeben hat, herauszustreichen und die auch immer an die soziale Wirklichkeit und die ständischen Gegebenheiten zurückgebunden werden müssen, die unterschiedlich für Frauen und Männer sind.
Wenn wir kurz noch auf eine Szene schauen, die Szene, in der es die Dogge gibt und den Hirsch. Was ist über diese Szene zu sagen? Da wird ja eine gewisse Geschlechtlichkeit umgekehrt, weil die Pronomen vertauscht sind.
Ja, die Dogge und der Hirsch, das wird an Frau und Mann gekoppelt, aber eben nicht die Dogge zur Frau und der Hirsch zum Mann, sondern umgedreht. Also der Geschlechtertausch findet statt, wenn man es mal ganz abstrakt sagen will. Und das macht es so deutlich, wie Rüttlüger sich eigentlich weniger dafür interessiert, was die Natur der Frau ist, beziehungsweise was die Natur des Mannes ist, sondern welche Möglichkeiten sich eine Frau nimmt und welche ihr zugestanden werden. Die Biologie ist nicht das Entscheidende, sondern die sozial-kulturelle, wie soll man sagen, Auslegung und Deutung dieser biologischen Unterschiede. Penthesilea ist für sie nicht eine zu verurteilende, gewissermaßen perverse Figur. Penthesilea ist eine Königin, die ihren Handlungsspielraum versucht auszuschöpfen und daran scheitert. Aber nicht nur daran, sondern auch an den komplexen Voraussetzungen, innerhalb derer sie im Krieg agiert. Krieg und Leidenschaft, Küsse, Bisse, das ist natürlich das Zentrale. So ein nachvollziehendes Lesen hat sie dann eigentlich abgelehnt.
Ja, ja. Diese Essays, das sagte ich bereits, die sind erstmals in den 1990ern erschienen. Zu dieser Zeit war ja noch Marcel Reich-Ranicki tonangebend in der deutschen Literaturkritik. Und er ist nicht gerade bekannt als Verfechter des Feminismus. Ganz im Gegenteil, bekannt ist er für Sätze wie etwa den folgenden, den hat er der Autorin Karin Struck an den Kopf geworfen. Wen interessiert schon, was die Frau denkt, was sie fühlt, während sie menstruiert? Da wird ihm Ruth Klüger mit ihren feministischen Ansichten sicher nicht geheuer gewesen sein.
Ja, sie war ihm nicht geheuer. Gleichzeitig hat er, nachdem er Weiterleben gelesen hat, dieses Buch sehr geschätzt und im literarischen Quartett positiv besprochen. Dieser feministische Grundzug, den hat er abgelehnt. Und er schrieb, ja, dass Frauen anders lesen sei banal. Wenn es so einfach gewesen wäre, hätte die Diskussion sich gar nicht so entfalten können. Denn lesen sie wirklich anders? Und wenn sie anders lesen, schreiben sie auch anders? Und das ist eine Position, die Ruth Klüger ablehnt. Also sie sagt, nein, Frauen schreiben nicht anders. Man kann einem anonymen Text nicht ablesen, welchen Geschlechtes der Verfasser oder die Verfasserin ist. Und damit schaltet sich Ruth Klüger, ohne dass sie das explizit macht, in die Diskussion der 80er, 90er Jahre um eine weibliche Ästhetik ein. Aber zu Reich-Ranicki könnte ich noch was sagen.
Ja.
Es gibt ja zwei Einladungen von Ruth Klüger zu Reich-Ranickis literarischen Quartett. Die sind auf YouTube zu sehen. Die gehen ganz freundlich miteinander um, aber die Differenz ist ohne weiteres zu erkennen, insbesondere mit Blick auf die Fragen des Geschlechterverhältnisses. Und das finde ich heutzutage noch mal so interessant zu betonen, gerade wo wir drüber sprechen. Die Differenz ist klar, aber der Umgang miteinander ist davon nicht beeinträchtigt. Und bei diesen heute zum Teil polarisierenden Positionen ist das schon mal des Nachdenkens wert. Nicht des Nachmachens, das ist ja ganz klar. Das ist ewig her. Aber dass es auch anders geht und wie das heute anders gehen könnte, wäre ja mal eine Frage. Ohne dass ich erbaulich werden möchte.
Ruth Klügers Essays »Frauen lesen anders« wurden herausgegeben von Gesa Dahne, mit der ich gesprochen habe. Wallstein Verlag, 246 Seiten, 25 €. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon war Nora Karches.